Du bist ja schon topfit.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Warte, ich muss kurz noch für Licht sorgen, erstens. Zweitens muss ich Holzscheite in den Kamin tun und ich bin sofort da. Moment.
Moment.
So.
Hallihallo.
Schönen guten Tag, schönen guten Morgen.
Und du bist ja wieder frisch und fit am frühen Morgen. Du bist jetzt schon, was hast du schon hinter dir? Bist du schon gelaufen?
Natürlich habe ich eine emotionale Geschichte zu erzählen. Nein, ich bin noch nicht gelaufen, aber es ist immer, ich weiß nicht warum, vor Weihnachten ist es immer so, dass aus irgendwelchen Gründen ein Hund auftaucht. Entweder ruft eine so eine Tierschutzorganisation in Italien, die wir unterstützen, ruft an und sagt, ja, Monsieur Brandt, wir haben einen Hund über, alle Hunde gehen nach Deutschland und haben ein Zuhause gefunden, nur die kleine Susi nicht. Und die muss alleine den ganzen Winter hier bleiben. Wir wissen nicht, ob wir Essen und Trinken für sie haben. Und so. Und aber jetzt hatten wir ja vier Hunde. Jetzt ist einer in diesem Jahr gestorben. Wir hatten also nur noch drei und waren eigentlich auf dem vernünftigen Weg. Ja, und dann kam ein Freund, der war in der Türkei und hat in der Türkei einen Zwergpinscher gerettet. Ja, der wohnt jetzt hier. Deswegen, unser Morgen war im Prinzip wie folgt. 7 Uhr aufstehen. Beibringen, Pipi, Kaka, essen, hier sitzen und gucken, wie niedlich diese kleine Hundedame ist.
Na, aber das ist eine gute Nachricht, muss man sagen. Ist doch schön. Und Yvonne hat das gleich gesehen. Yvonne hat vorhin gesagt, sag mal, die haben doch einen neuen Hund. Das ist irgendwo bei dir in der Timeline ist ein Bild aufgetaucht. Bei Kirsten ist in ein Bild aufgetaucht. Und da war die gleich dran. Dann sagte sie, du musst fragen wegen des Hundes. Die hat mir mehrere Themen gegeben, über die wir reden müssten.
Gut.
Ich muss an Loriot denken, weil ich die ganze Zeit denke, das Bild hinter mir hängt schief.
Wir nehmen das noch nicht auf, oder?
Doch, wir nehmen das schon auf.
Ja, klar. Aber das Bild hängt schief, das irritiert keinen Zuschauer, würde ich sagen.
Nein, es wäre mir auch egal. Aber man sieht daran, dass ich schon wieder im Hotel bin. Wir sind nach Erfurt gefahren und haben einen fantastischen Abend verbracht im Dusty.
Ja.
Es gibt ja hier tatsächlich so einen, das ist wie so ein Unterhaltungsimperium, das ist total toll. Also es gibt das Dusty Live, das Dusty Brettl und dann gibt es die Puffbohne und die Alte Oper und in allen, das gehört alles einem demselben Veranstalter, der sich irgendwann überlegt hat, ich mache mal Veranstaltungen.
Ja.
Und die Mauer gefallen ist irgendwie und hat das ausgebaut und das ist total toll. Also ich bin dann in der Puffbohne aufgetreten, was so ein Kabarett ist. Und sonst immer im Dusty Live. Da findet sehr viel Travestie statt. Und gestern waren wir da eingeladen, weil wir einen Tag off hatten. Und haben uns diesen Travestie-Show angeguckt. Und ich fand total interessant, das muss ich jetzt hier mal sagen, dass das war überhaupt nicht politisch aufgeladen. Also ich habe das mal im direkten Vergleich gestellt zum Pulverfass, was ich ja auch sehr schätze. Aber gestern, das war so richtig Mami und Papi, das kommt ja auf den Anspruch an. Ich will nicht sagen, was ist jetzt schlechter und was ist besser. Aber es war irgendwie, empfand man die Show als druckfreier. Weil es war einfach so, es waren die alten Fummeltanten da auf der Bühne, also die alten in Anführungszeichen, der alte Stil halt. Ein bisschen Konferenz mit Papilein und Frau mit Eier am Stiel und was dann immer so kommt. Und die Leute haben sich alle amüsiert. Es war nicht ein einziger Regenbogen zu sehen. Und es gab vom Conferencier einmal, wurde gesagt, wir machen das ja so, wie wir es immer machen wollten und so. Und bei uns gibt es keine Frauen mit Bart, weißt du so? Und ich fand das erfrischend. Irgendwie fand ich das erfrischend.
Weißt du was? Was du sagst, ist richtig, weil es leicht ist, weil es wie früher ist, weil es sich auf die Kunst und auf die Unterhaltung konzentriert. Das ist ja noch, ist ja ein bestimmtes Genre auch. Und das kann man verschieden angehen. Also ich glaube schon, dass es total erleichternd ist, auch mal einfach 2 Stunden nichts zu hören oder aber wie bei dir 2 Stunden über diese Sachen nur zu lachen. Das ist ja auch, also das ist ja dann so, da ist ja wie ein Pickel, den man ausdrückt, da ist man hinterher auch zufrieden, wenn er raus ist und wenn man es mal rausgelassen hat. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen einfach, die sich sowas angucken, dass sie einfach mal, die wollen das alle nicht mehr. Kein Mensch will die Scheiße noch hören.
Ja, Und jetzt muss im Frühaufstehen ist ja nicht meins. Deshalb habe ich eigenartige Gedankensprünge. Ich muss doch mal zurück zu dem Hund.
Ja.
Nicht, weil mir jemand einen Auftrag gegeben hat oder so, sondern, ja, wie macht ihr das denn jetzt? Also der Hund ist dann per Flugzeug oder per Auto hier?
Nein. Die Freunde von uns waren in der Türkei. Und die haben in der Türkei diesen Hund mitgenommen aus Mitleid. So. Und dann sind sie hergekommen, haben aber festgestellt, dass sie es gar nicht schaffen, in ihren Alltag zu integrieren, einen kleinen, hyperaktiven Hund zu haben. Weil der ist so groß und der rennt die ganze Zeit im Kreis. Und der hat alles mögliche Ideen und muss alles mögliche machen und hier hochspringen und da hochspringen und diesen Ball nehmen und das machen und so weiter und so fort. So. Und jemand, der von Haus aus, sag mal, probiert einem geregelten Tagesablauf nachzugehen und der keine großartige Hundeerfahrung hat, beziehungsweise nur Hunde hatte bis jetzt, die einfach pflegeleicht sind und entspannt, für den ist das einfach anstrengend. Und dann ist die Frage, was machst du jetzt mit so einem Hund, den du ja gerettet hast und so. Dann habe ich irgendwann, das war schon vor 2-3 Wochen, habe ich gesagt, ey, wenn ihr das nicht schafft und so, dann spreche ich mit Kirsten und dann werden wir, keine Ahnung, also der Hund, der gestorben ist, war sehr groß und wir wollen langsam mal so ein bisschen Hunde abbauen. Jetzt haben wir einen sehr kleinen Hund, das heißt, wir haben massemäßig abgebaut. Aber ich habe gestern mal gegoogelt, wie alt so ein Hund wird. Der wird 18 Jahre alt. In 18 Jahren bin ich 80.
Ja.
Insofern, mal gucken, wer dann auch fitter ist, der Hund oder ich.
Das ist aber schon schön, muss ich sagen. Ja. Und wie lange habt ihr denn jetzt?
Wir haben jetzt 16 Stunden.
Ach, so kurz erst. Na, und da muss ja jetzt... Da bleibt ja, Kirsten bleibt dann zu Hause und achtet auf den Hund.
Nee, der kommt, das ist ein Mitkommenhund und der ist ja so klein. Das heißt, den kann man auch mitnehmen zur Arbeit und sowas alles. Es ist auch nicht, das Problem ist ein bisschen, dass unsere anderen drei müssen sich erst an den gewöhnen. Und das Irre ist das, dass unser größter Hund, die Nelly, ich könnte mal kurz, guck mal, weil wir sind ja hier mit Dings dabei. Guck mal, da siehst du da die Nelly?
Ja, die sitzt auf dem Tisch.
Genau, es ist kein Tisch, das ist so ein extra Podest, damit man rausgucken kann, weil diese Hunde müssen rausgucken. Und die Nelly ist ein ganz, ganz großer, weißer Maramano und die stellt sich total an und hat total Angst vor dem kleinen, schwarzen Wirbelwind.
Ich stelle gerade fest, dass ich muss an mir arbeiten, das ist mir gestern schon aufgefallen. Ja, als ich in dieser Schule gewesen bin gestern hier, da ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich oft immer nur diese negativen Sachen sehe. Ich habe dann... Als ich da saß gestern in diesem Ensemble, im Publikum, da dachte ich irgendwie, ja, das hast du früher auch gemacht, ne?
Ja.
Irgendwie sind die ja leichter geblieben, die sind irgendwie fröhlicher geblieben und so und so. Und also ich suche immer das Negative irgendwie. Und jetzt gerade, als ich das gehört habe mit dem Hund, da war mein erster Gedanke, ach ja, das ist ja auch furchtbar. Wie viele arme Hunde wohl in der Türkei jetzt da sterben, die dann nicht zurückgeholt werden und was, statt mich über den einen zu freuen, der in gute Hände gegangen ist.
Ja, aber beides ist richtig. Es ist die Frage der Perspektive. Ich habe ein schönes Thema. Es ist ja du hast ja praktisch einen Übergang geschrieben.
Bin ich gespannt.
So, abgesehen davon, dass die Tasse, aus der du deinen Kaffee trinkst, eine typische Hotel- oder Internatstasse ist, das erinnert mich tatsächlich ans Internat. Im Internat hatten wir genau diese Tassen vor 50 Jahren. Was ich mitgebracht habe für ein Thema ist, und da fangen wir vielleicht, wollen wir mit der guten oder mit der schlechten Nachricht anfangen?
Mit einer schlechten, wenn du mich so fragst.
Gut. In Dubai treffen sich gerade Klimaexperten aller Welt. Unter anderem ist die Bundesregierung mit, übrigens, die pleite Bundesregierung. Also stell dir vor, du bist pleite und gehst auf Reisen und nimmst alle deine Verwandten mit. Auf jeden Fall sind die mit 256 Leuten, glaube ich, nach Dubai geflogen. Und es müssen alle dabei sein. Alle müssen in Dubai sein. Alle müssen was fürs Klima machen. Und das Erste, was der Bundeskanzler macht, der pleite ist, wie gesagt, erstmal 100 Millionen für den Klimafonds verschenkt. Weiter und so fort. Jetzt, pass auf, jetzt wird's weiter. Ich komme jetzt mit der, gut, das war die schlechte Nachricht, weil wenn jemand pleite ist, kann er weder was verschenken, noch kann er durch die Gegend reisen. Schon gar nicht Business oder gar mit Privatflugzeugen. So. Jetzt kommt, jetzt wird's lustig. Tuvalu, sagt dir was, ne? Tuvalu ist diese arme Insel in der Südsee, der vor 10 Jahren bescheinigt wurde, dass sie in 10 Jahren gar nicht mehr da ist. Und dass sie untergeht.
Ist Claudia Roth hingeflogen? Ist sie da hingeflogen?
Ich weiß nicht, wie sie da hingekommen ist. Fakt ist, Tuvalu ist nicht untergegangen, sondern Tuvalu ist noch da. Und jetzt haben dann rechtzeitig zu diesem Klimagipfel haben Wissenschaftler mal gemessen, wie sehr der Meeresspiegel denn jetzt in Tuvalu, diese Insel, die längst untergegangen sein sollte, angestiegen ist. Und du wirst es nicht glauben, eine gute Nachricht, gar nicht. Gar nicht. Es ist der gleiche Stand. Die Idee, die jetzt manche Klimaexperten haben, ist, dass die Insel aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen mit dem Meeresspiegel mitgewachsen ist. Aber anders kann es ja nicht sein, weil sie haben ja vorausgesagt, dass der Meeresspiegel steigt. Naja, das war das eine. Dann passierte Folgendes in diesem ganzen Klima. Jetzt müssen ja alle über Klima reden und alle müssen was über das Klima sagen. Also, wir gucken aus dem Fenster, was sehen wir? Überall Schnee. Der Schnee ist ja diese Geschichte, die dieser, wie heißt der, Ranga Yogeshwar und wie heißt der andere, Latif irgendwas? Diese beiden Experten haben ja vor, ich glaube, der eine vor 20 Jahren, Ranga hat vor 20 Jahren vorausgesagt, dass es in 20 Jahren keinen Schnee mehr gibt. Und der andere hat, ich glaube, vor noch längerer Zeit, ich glaube noch vier Jahre davor, hat der auch vorausgesagt, es gibt gar keinen Schnee mehr in Europa, gar keinen Schnee mehr. So, jetzt ist blöderweise eine Riesenschneekatastrophe, der Münchner Flughafen ist gesperrt, der Nahverkehr funktioniert nicht mehr. Was übrigens früher, wenn es geschneit hat, alles, das gab es alles nicht, denn früher, wenn es geschneit hat, gingen trotzdem die Verkehrsmittel, gingen trotzdem die Bahn, wurde halt sauber gemacht, fertig aus. Jetzt geben sie alle auf und alle hat, keiner hat mehr einen Plan. Aber Tagesschau 24.
Ja.
Ist dann, pass auf, jetzt wird's richtig lustig. Das kann man fast in ein Comedy-Programm übernehmen, weil es einem keiner glaubt. Auf Tagesschau 24 sprach der hochkompetente Wettermann folgende interessante Worte. Man sieht den Klimawandel auch an dem vielen Schnee.
Ah.
Pass auf, der Satz geht weiter.
An welchen Haaren hat er jetzt die Begründung herbeigezogen?
Pass auf, du glaubst es nicht. Und man merkt das an dem vielen Schnee. Denn der Schnee ist nicht mehr kalt. Nein, Entschuldigung. Der Schnee ist kalt. Nicht mehr bitterkalt. Das hat er original so gesagt. Man merkt den Klimawandel am Schnee, weil der Schnee ist nur noch kalt und er ist nicht mehr bitterkalt. Und das sagt jemand offiziell bei Tagesschau 24, die müssen so dermaßen verstrahlt sein, so dermaßen geistesgestört, wie es schlimmer nicht geht, wie es wirklich schlimmer nicht geht. Und dann taucht auch noch plötzlich Herr Kachelmann auf. Herr Kachelmann ist der
mit den ganzen... Nach dem wollte ich gerade fragen, weil der ist ja immer, Entschuldigung, aber der ist ja immer total extrem. Der hat mich gesperrt.
Ja,
nicht wegen irgendwas mit Nazi. Also, aber der ist, was hat der gesagt?
Also Herr Kachelmann taucht jetzt plötzlich auf, ist einer der größten Klimakatastrophen-Erfinder, den es überhaupt gibt, sperrt, also brüllt auf Twitter X jeden an, der nicht irgendwie seiner Meinung ist. Der Regierungskonformste, den es überhaupt gibt. Und der Grund ist ja klar, denn er war ja der, der damals mal ungerechtfertigterweise, muss man sagen, wegen Vergewaltigung, glaube ich, angezeigt war, weil er so viele kleine Mäuschen um sich rum, die hießen auch alle irgendwie Liebesmäuschen oder so, keine Ahnung. Und dann war er ja mal in einem Skandalblätter und er möchte so gerne wieder mitspielen, er möchte wieder dazugehören. Und deswegen trötet er jetzt völlig irrwitzig lauter Klimasachen in der Gegend rum. Und jeder, der irgendwas sagt gegen ihn, die wird sofort gesperrt. Also wenn du nicht gesperrt wärst, würde ich mir Sorgen machen. Du bist gesperrt, alles ist in Ordnung. Tja, das ist das zum Thema Klima. Also,
aber was hat der? Hat der was gesagt?
Der ist ganz groß auch dabei, dass er sagt, dieser Schnee, der ist praktisch, also seine Aussage ist, dieser Schnee ist nur eine vorübergehende Erscheinung und das ist auch kein richtiger Schnee, sondern das ist ein Frühschnee, das ist ja ein Vor-Dezember-Schnee, also Vor-Winterschnee und das ist auch ein Zeichen für den Klimawandel. Das ist so absurd, was die sich alles ausdenken, ist so dermaßen absurd, so durchgescheppert und jetzt haben auch tatsächlich noch 13 Wissenschaftler, ich sage die Zahl nochmal, 13 Wissenschaftler hat man gefunden. Die haben zusammen ein Werk rausgegeben, ein Schriftstück. Das haben sie geschickt an alle möglichen Verlage. Und 200 Publikationen haben es veröffentlicht. Und da steht drin, die Weltgesundheitsorganisation WHO, eine Gesellschaft, die früher mal staatlich und offiziell war und heute zu 3/4 ja von privaten Investoren, wie zum Beispiel Herrn Gates und sowas alles bezahlt wird, die WHO soll den Klimanotstand ausrufen, um damit von oben Maßnahmen ergreifen zu können, um sozusagen in alle Staatsgeschäfte dominant eingreifen zu können. So weit sind wir schon. Das heißt, ja,
da guckst du dir das an. Das besorgt einen tatsächlich wirklich, wenn man überlegt, was da los ist. Das ist ja auch, da kommt ja auch irgendwie Pandemie und Klima und so, diese beiden Ängste werden irgendwie zusammengelegt. Und von Leuten, die jetzt da mit diesen vielen Privatflugzeugen und Düsenjets dahin fliegen, wo ich einen schönen Satz neulich gehört habe, dass unsere Politiker jetzt und Geschäftsleute alle nach Dubai fliegen zum Klimagipfel mit ihren teuren Privatjets und so. Das ist ungefähr so, als wenn du mit einem Swingerclub ins Schweigekloster gehst. Das ist ungefähr dasselbe. Und im März 22 sollten wir ja alle tot sein. Da habe ich so eine Kachel bekommen, wo so ein Spruch drauf stand. Was habe ich ein Glück? Da erlebe ich noch den heißesten Sommer, den schneereichsten Winter seit 125.000 Jahren, obwohl ich schon seit März 22 tot sein müsste.
Genau so ist es. Wenn es nicht so traurig, wenn es nicht so furchtbar traurig wäre, das ist irrsinnig. Aber ich kann einen kleinen Bogen ziehen zum letzten Donnerstag, wo wir ja in Hamburg waren, in den Kasematten. Und ich stehe ja immer gerne am Eingang am Anfang. Erstmal, weil das Spaß macht, aber zweitens auch, weil du ja mit allen Leuten Kontakt kriegst, ne? Und das Tolle war das ist ja schon eine revolutionäre Zelle, die sich da trifft. Das ist ja wahrscheinlich bei deinen anderen Veranstaltungen auch immer so. Das sind ja Menschen, die schon seit Jahren, also sagen wir so, die Fahne aufrecht halten für ein normales, zwischenmenschliches Beisammensein und die sehr dankbar sind dafür, dass sie offene Worte hören und dass sie was zu lachen haben und dass man über alles lachen kann und dass es keine Bevormundung gibt und sowas alles. Diese ganzen Menschen, die sich da treffen, haben sich ja über, ich würde mal sagen, so in den letzten 2-3 Jahren, also auch gerade bei Corona und so, da haben die sich ja immer schlecht gefühlt, ne? Weil du bist eine kleine Einheit und dagegen dich steht ja das ganze Volk und die geistige Elite an der Spitze. So, jetzt habe ich ja am Donnerstag auch gleich gesagt, erstmal herzlich willkommen und toll, dass ihr da seid und so, aber wusstet ihr eigentlich, ihr seid jetzt die geistige Elite, weil das, was die geistige Elite da angestellt hat, das ist ja alles in die Hose gegangen. Das heißt, die geistige Elite kann ja gar nicht die geistige Elite sein, weil ja alles in die Hose gegangen ist, alles. Der Staat ist verschuldet wie nie, die Pleiten wie nie, das Volk ist unzufrieden wie nie, es ist der unbeliebteste Kanzler, den es jemals gegeben hat, es sind die unfähigste Regierung ever, die es jemals gegeben hat. Sie haben uns, inzwischen verbünden sich auf dem Klimagipfel 20 Länder dazu, dass sie Atomkraft verdreifachen und wir
das
sagen...
Das wollte ich gerade sagen, das habe ich heute Morgen gehört.
Das ist so absurd, aber, und das Tolle ist, dass diese Menschen waren ja vorher die Elite, wenn das jetzt mit denen, und das sieht man ja deutlich, das sind die letzten Versager, also sind wir die Elite, du und ich und dein Publikum. Wir sind die, die es schon immer gesagt haben, die kritisch sind und kritisch waren und damit gezeigt haben, dass sie das nicht geglaubt haben, damit sind wir die Elite. Herzlichen Glückwunsch.
Das sehe ich dann, also das muss ich sagen, habe ich mittlerweile auch verinnerlicht, als ich hier vorgestern aufgetreten bin. Waren anschließend, also nach der Pause war irgendwie ein Tisch war weg, wo ich dann immer denke, ja, ihr seid damit gar nicht zurechtgekommen. Vor allen Dingen nicht mit meiner Ricarda Langschwemme, weil ich denke, wenn ich ganz ehrlich, mal so unter uns, es hört ja keiner mit, ich denke dann auch immer, oh, Ricarda Lang kriegt's aber wirklich, das ist nicht ausgewogen. Das ist nicht ausgewogen.
Nein.
Was für ein Wort fällt mir gerade ein. Es ist nicht abgewogen.
Ist einfach so.
Nicht abgewogen und nicht ausgewogen. Also die Last der Ricarda Langwitze wiegt sehr schwer.
Ja.
Und ich denke dann immer, ja, wenn man jetzt total politisch korrekt ist, dann würde man sagen, ja, du musst aber auch andere Politiker mal rannehmen und so. Aber es tut mir leid, im Moment habe ich halt eine Ricarda Langwitz-Schwemme. Und deshalb kommt eben nur die dran. Und es geht auch nicht darum, wer dran kommt, sondern es geht darum, dass alle lachen. Und wenn Ricarda Lang da ist, dann hoffe ich, die würde auch lachen. Und wenn nicht, dann, ja, dann kann sie ja woanders hingehen. Dann kann sie zu Richard von Hirschhausen gehen. Der macht zeitgeistesgestörtes Gedöns.
Kennst du dieses Foto vom Grünen Parteitag, wo wie heißt der? No Please, No Please Pur oder wie der heißt? Und Ricarda Lang nebeneinander stehen und du siehst, da stehen zwei Menschen, die wirklich, also sag mal so, dieses Thema Body Shaming, ja, kann man ja vermeiden und man kann es züchten. Das sind zwei Menschen, die das bewusst züchten. Die möchten gerne gebodyshamed werden, damit sie hinterher jemand sagen können, du hast mich gebodyshamed. Weil was die anziehen, also sie waren kurz vor hautenger Ballonseide.
Deshalb sage ich ja immer mal, auf Ricarda Lang, ich habe so ein Bild gefunden. Ich habe zwei schöne Bilder gefunden. Das eine ist, da steht die neben einem Betonmischer und da unten drunter steht, Ricarda Lang hat jetzt einen Thermomix. Und ich sage dann immer, aber nicht mehr lange, weil da dreht auch rechts rum die alte Nazi-Schüssel, der wird am Boden jetzt.
Das stimmt.
Geht doch gar nicht. Und wenn ich dieses berühmte Bild sehe, wie die bei Maischberger sitzt mit diesem roten Ballonseidenkleid, und es funktioniert einfach. Ich beuge mich dann vor und dann sage ich zu den Leuten, man möchte doch ein Teelicht drunter stellen. Ah, aber ist das nicht schön? Das sind Sachen, die man zu Hause sagen kann. Und das sind Sachen, die man auch auf einer Bühne sagen kann. Das sind Sachen, die ich zu Hause sage und auch im Fernsehen. Weißt du, auf welches Thema ich drauf will?
Nein.
Es hat jemand gesagt, also ich höre lieber auf, weil ich rede mittlerweile heute anders, als ich im Fernsehen rede.
Ja, das stimmt. Das
hat jemand gesagt. Ich gar nicht mehr sage, höre ich lieber auf. Das ist der große Unterschied zu mir, dass ich eben so rede, wie ich auch zu Hause rede. Und wichtig dabei ist, mir hat neulich jemand geschrieben, okay, es geht dir aber nicht um Quote. Und darum geht's dir nicht. Und irgendwie geht's bei mir doch um Quote. Weil er sagte dann, nee, dir geht's nicht um Quote, weil wenn es dir um die Quote ging, dann würdest du eine andere Show machen. Und das stimmt nicht, weil letztendlich muss ich ja als Künstler doch feststellen, und das ist auch das, was ich an Herrn Gottschalk gut finde, auf das Thema wollen wir ja raus. Wenn keiner mehr meine Witze hören möchte, dann merke ich, das ist in Ordnung. Aber in was für einer Welt leben wir denn, wenn die Leute alle diese Witze hören wollen und auch im Falle von Thomas Gottschalk, da sie die Art seiner Moderation eben mögen, aber er sie nicht mehr sagen darf, also oder weil ohne, dass es Ärger gibt. Und das ist ja eigentlich, darum finde ich das total toll, dass Thomas Gottschalk zum Schluss diese Worte gewählt hat, auch wenn Herrn Lutz von Rosenberg-Lipinski, der übrigens früher immer in Mixed-Shows den Kollegen den Applaus geklaut hat, weil er immer als Moderator immer viel zu schnell rauskam in Mixed-Shows, habe ich von mehreren Seiten gehört, lieber Lutz von Rosenberg-Lipinski. Ich mag den nicht unbedingt, weil der hat mir auch eine Nazi-Keule gegeben. Und der hat sich ja auch nie...
Das macht er manchmal reflexmäßig. Hat er mir auch schon ein paar Mal gemacht, aber er hat mich dann noch nicht gesperrt. Und ich denke dann immer, warum macht man, aber egal.
Ja, weil es gibt nichts Armseligeres, als bei Facebook Nazi-Coins zu schmeißen. Das ist so armselig, ganz schlimm. Und das Schlimme ist ja, dass er auch sehr mit Gott, also der ist ja auch sehr, sehr, sehr fromm. Der ist sehr fromm. Ja, das hat mir jemand gesagt. Der ist sehr, sehr, sehr fromm, weil ich hole mir ja schon Informationen ein. Aber dass der dann Sachen, der hat ja irgendwie gesagt, ja, dass das gut ist, dass man zu Hause bleibt und dass Thomas Gottschalk eben nicht mehr moderiert und was weiß ich. Überlebt mal. Da kommt so ein Hayo-Payo, ja, der an eine, an Gott glaubt, also an eine Institution, von der niemand weiß, ob es die wirklich gibt.
Ja.
Also du merkst, es kommt schon ganz schlecht über meine Lippen, weil das ist total, ich finde es total bescheuert. Ich finde es deshalb total bescheuert, gegen Thomas Gottschalk zu hetzen, weil man erstens seinem Kollegen nicht in den Rücken fällt. Ich würde auch Herrn Lutz von Rosenberg von Lipinski nicht in den Rücken fallen, wenn er mir nicht selber schon einen in die Fresse gegeben hätte mit seiner Nazi-Keule und mit diesen Kommentaren. Also man macht es einfach nicht. Man kann seine Meinung dazu sagen, aber nicht auf diese Art, nach dem Motto, bleib mal zu Hause, dich will sowieso keiner sehen, weil es ganz, ganz klar ist, dass den die Leute den sehen.
Aber weißt du, warum er das macht? Das macht er deswegen, weil er sich dadurch Applaus und Likes erhofft von irgendeiner Gruppe, wo er gerade denkt, gegen die müsste er sein. Alle anderen sagen, ach Mensch, Tommy, das war eine schöne Zeit, have a nice day, super, dass du es nochmal gesagt hast, weil uns geht's auch so, das ist die Mehrheit der Bevölkerung und jetzt kommt er und sagt, nee, für die Mehrheit bin ich nicht, weil da gehe ich ja unter, da nimmt mich ja keiner wahr. Also suche ich mir eine eigene Wahrheit, die mir eine höchstmögliche Zuneigung von anderen garantiert. Und deswegen ist es ein bisschen so anti, aber antikalkuliert. Ich habe das Gleiche, das, was Thomas Gottschalk gesagt hat, habe ich in einem Podcast vom Hamburger Abendblatt mit Marcel Becker, habe ich das besprochen. Da habe ich das Gleiche gesagt, nämlich auch, dass, ich finde es toll, dass er es gemacht hat. Ich finde es toll, dass er gesagt hat. Ich verstehe das total. Und ich verstehe nicht, am Beispiel der letzten Sendung, dass alle sofort in das ganze Social Media ist voll mit Thomas Gottschalk hat sich versprochen, er hat Schweinsteiger statt Schweighöfer gesagt. Das ganze Netz ist voll davon. Aber kein einziger hat zum Beispiel gesagt, dass das Bühnenbild für die Hühnerwette das brillanteste Bühnenbild seit 50 Jahren ist im deutschen Fernsehen. Das war so gut gemacht und mit so viel Liebe und da haben so viele Menschen so toll dran gearbeitet, sagt keiner. Sondern es geht nur darum, diesen einen Versprecher zu hören, was wirklich völlig irrsinnig ist. So, und dann hat ein Mädchen, 24 Jahre, Nina irgendwas, hat dann geschrieben, sehr reflektiert und hat geschrieben, ja, also dieser Boris Brandt da, dass der diesen Thomas Gottschalk so feiert und so, das findet sie nicht in Ordnung, weil der hat ja schließlich auch Frauen angetatscht und so weiter und so fort. Das hat sie aber sehr reflektiert geschrieben. Und dann hat Marcel gesagt, pass auf, wir machen noch einen Podcast, wir laden euch beide ein. Ne? Kommst du, hat er mir zu mir gesagt, also auf jeden Fall komme ich. Nina ist auch gekommen. Und dann haben wir einen, also im Rahmen seines Podcasts für die Wochenendausgabe haben wir dann darüber gesprochen. Und dann habe ich gelernt von diesem Mädchen, wie die denken. Die denken ganz anders als wir. Und vielleicht ist der Rosenberg-Lipinski, hat er Kinder oder will er in dieser Richtung sein, oder ich weiß es nicht. Und zwar hat die gesagt, ich sitze vor dem Fernseher und dann macht der Thomas Gottschalk zum Beispiel, fasst der irgendjemand an, also irgendein ein Superstar, der ist, fasst er aufs Bein oder so. Das hat man ihm ja immer vorgeworfen. Und dann sagt sie, da fühlt sie sich ganz peinlich berührt. Das findet sie ganz furchtbar und das ist ganz unangenehm. Dann sagen wir natürlich, dann schalt doch weg, wenn es dir nicht passt.
Ja.
Schalt doch weg. Nein, aber es gibt bei den Jugendlichen gibt es einen Betroffenheitstourismus. Die suchen Gründe, um betroffen zu sein. Ich nehme das ihr gar nicht übel, weil ich finde es total toll, dass die sich gemeldet hat und so. Aber es war ganz klar rauszuhören, dass die suchen, wo sie betroffen sein können. Und dann wollen sie gerne betroffen sein und dann wollen sie sich betroffen irgendwie fühlen und wollen mit anderen gemeinsam da stehen und sich betroffen. Und so eine kollektive Betroffenheit. Das ist irgendwie das Ding.
Aber das Schlimme ist, dass diese Menschen eben gar nicht wissen, was sie sich selber damit antun und was sie anrichten.
Ja.
Die zerstören das Verhältnis zwischen Mann und Frau, indem sie zwischen uns Menschen auch, indem sie eine Berührung verurteilen. Sie ziehen selber um alle um sich selbst herum Grenzen. Und ich meine, wir merken ja, da kommen wir nochmal auf meinen Urlaub, den ich in Griechenland hatte, wo du dann eine Theaterinszenierung siehst, wo ganz viele Schauspieler da vorne stehen und Laienschauspieler, das waren halt die Animateure oder so aus diesem Club, wo ich da war. Aber trotzdem haben die sich Mühe gegeben und ein Theaterstück inszeniert, was so Bond-artig, James Bond so ein bisschen, also mit heiß angezogenen Frauen und mit Männern, die denen zu nahe kommen und Frauen, die Männern zu nahe kommen. Und ich habe die ganze Zeit mit meinem deutschen Freund, haben wir da in diesem griechischen Theater gesessen, haben gesagt, oi, das darf man aber heute auch nicht mehr. Oi, nee, also das geht aber auch nicht mehr. Wo du dich wirklich fragst, du kannst nicht mal mehr ein Theaterstück angucken, ohne diesen zeitgeistesgestörten Scheiß zu denken. Und ich frage mich wirklich, ich hatte ja auch dieses Gespräch, als ich im E-Werk war, mit dieser jungen Syrerin, die gesagt hat, ja, also ich bin in Syrien, ich bin in Deutschland geboren, aber die Deutschen sehen mich nicht als Deutsche und die Syrer sehen mich auch nicht als Syrer. Und das ist für mich, das ist alles rassistisch, das ist alles furchtbar, das mag ja furchtbar sein, aber das ist kein Problem, es sei denn, sie macht es zu einem. Ich als bisexueller Mann, der jetzt auch nicht mit Regenbogengedöns rumläuft, sondern dann obendrein auch noch mit einer Frau zusammen wohnt, als bisexueller Mann, ich müsste ja mich dann auch dauernd diskriminiert fühlen. Also das ist einfach, diese Gedönstruppe, muss ich dir sagen, diese jungen Leute, furchtbar, furchtbar.
Aber weißt du, was der Vorteil ist? Soll ich dir was sagen? Es gibt einen Riesenvorteil. Wenn du Betroffenheitstourist bist, ne, musst du selber nichts leisten, weil du kannst davon leben und davon dir deine Freunde einkassieren und dein Lob einkassieren und dein Leben gestalten, sozusagen im sozialen Umfeld, indem du einfach die Fehler anderer Leute findest. Und es ist einfach einfacher, jemand anders, der viel arbeitet und viele Ideen hat und viel macht und über, keine Ahnung, wie Thomas Gottschalk über 60 Jahre oder so Entertainment in Deutschland abliefert, ja, oder 50 Jahre oder was, das ist einfacher, den zu kritisieren, als selber eine Leistung zu bringen. Und die bringen ganz wenig Leistung, sie sind immer betroffen, sie sind grundsätzlich beleidigt, sie riechen überall den Konflikt. Ich meine, am Ende ist es so, das merkt man dann an so Zeitungen wie im Tagesspiegel oder so, die als einer der ersten ausgerufen haben, bei uns wird jetzt gegendert wegen der Gerechtigkeit. Jetzt haben die Leute alle, haben sie jetzt gemerkt nach irgendwie 2 Jahren, die Menschen haben ihre Abos gekündigt, das Ding ist pleite und jetzt haben sie ganz schnell gesagt, oh, wir wollen lieber wieder zurückrudern, wir wollen lieber die Zeitung wieder lesbar machen. So, es gibt einen nach der andere Backpfeife ins Gesicht dieser ganzen Betroffenheitsmenschen. Eine nach der anderen. Es geht alles in die Hose. Du siehst es an der Bundesregierung. Alles geht in die Hose. Diese ganze linke Mischpoke kann nur eins. das Geld anderer Menschen verbrennen. Selber verdienen können die gar nichts. Selber auf die Reihe kriegen, tun die gar nichts. Leistung verweigern die, können sie gar nicht. Sie können nur davon leben, andere Leute zu kritisieren und zu sagen, wir brauchen einen neuen Spirit, wir müssen was Neues machen, weil wer was ganz Neues will, muss sich nicht mit dem Alten messen. Und davon haben die Schiss, weil sie nämlich nicht leistungsfähig sind. Und daher kommt ja diese ganze Woke- und Genderbewegung kommt von der amerikanischen Ostküste, wo faule Kinder reicher Eltern keine Leistung in den Internaten in den Toren gebracht haben und sich deswegen was Neues ausgedacht haben, damit ihre Eltern weiter ihren Unterhalt bezahlen. Ganz einfach, da kommt das. Es gibt auch wissenschaftliche Analysen.
Aber was mich daran an der ganzen Sache, das hatten wir schon mal, und was ja. mich an der ganzen Sache ärgert, ist einfach, die Nachricht von der Taz, dass die jetzt ihre Abonnenten wieder haben wollen, weil sie keinen nicht mehr genug Abonnierende haben. Ja. Das ist ja eine gute Nachricht, und dass man merkt und so, aber das hinterlässt trotzdem diesen gewaltigen Spalt, an dem eben nochmal, um auf die Kollegen zu kommen, und diese Hetze gegen Thomas Gottschalk, an dem diese Leute beteiligt sind, weil sie eben nicht gegen das System und gegen die Regierung und gegen diesen Woken-Wahnsinn demonstrieren, sondern mitlaufen. Aber jetzt, was jetzt noch dazu kommt, was mich sehr, 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 sehr ärgert, wir leben auf einem freien Markt. Aber ich habe jetzt mehrere Male schon gehört, dass alle Comedians jetzt anfangen, in den großen Hallen gegen diesen Gender-Wahnsinn zu reden, Witze machen über Ricarda Lang, weil sie dick ist. Also alles das, was sie anderen verboten haben. Oder sie haben sich an den Rand gestellt und haben gar nichts gesagt dazu. Aber ich habe da durchgehalten. Ich will da keinen Preis für haben. Aber mich ärgert natürlich, weil ich spüre förmlich die Verlogenheit dieser Kollegen, die da in diesen Talkshows sitzen und um ihr Leben reden mit zeitgeistig gestörten Gästen, Menschen, die im falschen Körper stecken, und Transaktivisten und Wetteraktivisten und ich weiß nicht was. Und die sitzen nicht in den Talkshows und sagen, ihr habt doch nicht alle Latten am Zaun, was ich sagen würde und auch gesagt habe, deshalb bin ich ja nicht mehr da im Fernsehen. Und die sitzen aber jetzt immer noch da und heulen mit diesen Wölfen, aber wenn sie nicht gefilmt werden auf den großen Bühnen, dann machen sie genau das Gegenteil. Und das ist auch sehr Leni Riefenstahl. Ja.
Ich meine, auch Thomas Gottschalk, ne? Thomas Gottschalk war auch jemand, der gesagt hat, hier, wer sich nicht impft, der gehört ausgesondert oder so. Ich weiß den Satz nicht mehr genau, aber der war ja auch mal auf so einem Film unterwegs, hat sich dann aber relativ schnell relativiert, weil er selber gemerkt hat, dass in seinem Umfeld viele, viele Menschen sehr gelitten haben unter dem, was passiert ist. Erstens die Repressalie, wenn man sich nicht impfen lässt, und zweitens, wenn man sich geimpft hat, die Folgen, die gesundheitlichen Folgen. Insofern ist er davon zurückgetreten. Aber auch der war einer, der mitgeheult hat, was damit zu tun hat. Milena Preradovic hat das sehr, sehr, sehr toll erklärt in einem anderen Podcast neulich. Und zwar hat sie gesagt, der Gottschalk ist einfach kein Typ, der weit lange denken will. Der möchte das nicht. Der möchte nicht lange tief in irgendwelche Sachen eindringen und sie bis zuletzt wissenschaftlich und dann nur das sagen, wenn die Wahrheit, sondern der möchte gerne, und das hat er ja auch gesagt zum Ende der Show, er möchte gerne einfach nur so reden wie zu Hause. Schnell, einfach, gerade raus, ein bisschen Spaß haben, easy going, das war's. Das ist ein Entertainer und kein Politiker. Und deswegen ist es da gefährlich, wenn sich solche Leute dann in Politik einmischen. Das ist, genau so ist es. Aber stell mal vor, die Leute, die sich heute furchtbar aufregen, wenn du irgendwas sagst darüber, dass die Tatsache wiedergibst, dass jemand ein Mann ist, der ein Mann ist, eine Frau und jemand, der dick ist, das darf man ja alles nicht mehr sagen. Wie lange haben sich genau diese Menschen lustig gemacht über den kleinen Herrn Blüm, über den dicken Herrn Kohl und über die Frisur von Frau Merkel und die Klamotten, die sie anhat? Das sind genau die gleichen Menschen. Und jetzt, sie dürfen das, und zwar jahrzehntelang. Und wenn sie selber mal im Fokus stehen, möchten sie das nicht mehr. Und das ist genau auch ein dieses Beleidigtsein wegen alles, probieren, Leuten was vorzuwerfen, Framing zu betreiben, uns alle einzugrenzen, weil sie inkompetent sind. Ich meine, ganz ehrlich, einfach von oben betrachtet, historisch von oben betrachtet, es ist die schlechteste, undemokratischste, furchtbarste, zerstörerischste Regierung, die es jemals in Deutschland gegeben hat, seit den Nazis. Es hat es noch nie, es ging Deutschland nie schlechter, perspektivisch nie schlechter. Wir sind nie mit einem schlechteren Gefühl ins neue Jahr gegangen. Sie haben an allen Posten, ich meine, Innenministerin ist eine Antifa-Kämpferin und macht nicht mal einen Hehl draus. Dieser Haldenwang, ja, dieser, was ist der, ich weiß die Position nicht, aber irgendwie Geheimdienstpräsident oder sonst irgendwas, das ist eine abhängiger Speichellecker, der überhaupt keine eigene Haltung, kein Dings, der ist nicht interessiert daran, hier die Demokratie zu wahren, der hat nur einen Satz im Kopf, wir müssen was gegen rechts tun. Das ist, die sind so durchgescheppert, und das ist objektiv, das ist nicht meine Meinung, sondern das kann man von oben angucken. Und diese ganzen Menschen, die dafür stehen, haben natürlich auch Angst, dass rauskommt, was für Pfeifen sie sind und was für Versager sie sind. Und da kämpfen die jetzt. Die wollen nur eins, die wollen unbedingt überleben, und die werden, und das bin ich mir ganz sicher, sie werden, es wird bald soweit sein, dass aus der Linken welche fordern, dass die nicht ihrer Meinung sind, in Lager gesteckt werden dürfen. Das klingt heute bescheuert, aber wenn man sieht, dass vor kurzem noch Polizisten mit Autos kleine Jungs im Park gejagt haben, weil sie keine Maske getragen haben, das ist auch unmöglich gewesen. Ich glaube, dass wir auf einem Weg sind, wo sie probieren, machen sie jetzt ja schon, jemand, der anders denkt, der ein anderes Gefühl hat und der vielleicht sie sozusagen auffliegen lässt, dass diese Menschen in Anführungsstrichen weg müssen. Ich glaube, dass die auf dem Weg dahin sind und dass die einzige, wenn das die einzige Chance ist zu überlegen, werden sie greifen.
Ja, nichts ist unmöglich. Also, denn ich weiß, dass ich 2015 das Buch von Markus Wadefeld gelesen habe, mal eben kurz die Welt retten, in der tatsächlich stand, dass wenn linke Leute an der Regierung sind, dass die dann erst das Land zerstören, weil sie sich gegenseitig beschützen, also das, was du gerade gesagt hast, ihre Inkompetenz versuchen zu überdecken und sich zu schützen, und dass der Staat dann von innen heraus implodiert, weil das wäre ja genau der Punkt. Genau. Denn man denkt ja immer, es kommt irgendwann, jetzt machen sie ja keine Wahl, sie wissen auch warum. Und ja, sie ziehen das jetzt weiter so durch. Und wenn man jetzt die Nachrichten so hört, Deutschland ist das einzige Land, das klimabedingt tatsächlich komplett aus Atom aussteigt. Und was ich ja heute Morgen in den Nachrichten gehört habe, ist, dass man auf der Klimakonferenz besprochen hat, ohne Atom geht's nicht. Und wie viele Länder, das Atom anschaffen, das ist alles der.
Und die sind alle um uns rum. Ja, um uns rum haben alle Atom, nur wir nicht. Und sie glauben, und das ist das Irre, das ist auch das Zeichen von Ideologen. Und da kannst du jetzt mal in die böse Zeit, in die dunkle Zeit von Deutschland zurückdenken. Das war da genauso. Wir machen weiter, der Krieg geht weiter, wir machen hier Weltsieg, Endsieg und sowas alles. Das machen die hier genauso. Das ist genau das Gleiche. Die sind so ideologisch verstrahlt. Die werden uns alle ins Elend, genau wie das damals passiert ist, sie werden alle ins Elend gestürzt, denn das Land wird ruiniert, weil sie eine Ideologie haben. Das ist deutsch anscheinend. Und diese Ideologie ist jenseits, also die ganze Welt guckt sich an und sagt, die Deutschen haben sie nicht alle, die sind nicht ganz dicht, die zerstören die Autoindustrie, die zerstören die medizinische Industrie, die zerstören das gesamte Werkzeugmacherei und Maschinenbau, alles, wo wir in Deutschland für gestanden sind, alles das wird zerstört, systematisch zerstört, mit irgendwelchen ideologischen Ansprüchen. Wenn wir einfach Atomkraft als erste, wir haben es erfunden, Siemens hat es erfunden, als erstes diese modernen Atomkraftwerke weitergetrieben hätten, wären wir die Ersten, die am Netz gewesen wären. Wir hätten überhaupt gar keine Probleme. Wir wären unabhängig von Herrn Putin und von all diesen bösen Menschen, von denen wir irgendwie angeblich unabhängig sein müssen. Und das wäre alles kein Thema. Aber nur weil irgendwann, irgendwo die Basis der grünen Bewegung mal gesagt hat, keine Atomkraft. Deswegen ist einfach dieser Satz ist da. Es geht auch nicht darum, was für eine Atomkraft, wie die Atomkraft funktioniert. Ist alles völlig egal. Und sie meinen, sie machen das Richtige entgegen allen um uns rum. Und wenn es so gefährlich ist und da explodiert, was sind wir genauso dran? Es ist ein solcher Blödsinn, hirnverbrannter Unfug. Du musst diese Schwachmaten loswerden. Und ich weiß gar nicht, jeden Tag, wo die weiter regieren, sitzen wir in der Welt weiter hinten. Und das Schlimmste ist, sie wollen ja angeblich, dass wir die saubersten sind und dass wir Vorbild sind für die Welt. Wir sind zurzeit bei weitem der größte Dreckverbreiter in Europa. Bei weitem. Unsere ganzen Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke.
Und haben trotzdem total hohe Energiepreise, was ich neulich bei Twitter übrigens zufällig gelesen habe, dass Katrin Göring-Eckardt, glaube ich, in einer Talkshow angesprochen darauf, dass die Gaspreise schon wieder steigen und so und die Energiepreise auch so hoch sind wie nie. Da hat die dann gesagt, dafür haben wir ja das Bürgergeld erhöht. Das ist alles völlig irre.
Und Bürgergeld, was sie nicht haben. Sie haben es nicht.
Und wenn wir dann bei dieser ganzen
Pleite heißt, weiß jeder, ne? kein Geld mehr. Man kann nicht in den Supermarkt gehen einkaufen. Die gehen nicht nur in den Supermarkt einkaufen, sondern die kaufen Luxusartikel am laufenden Band, bestellen wie bescheuert, schmeißen das Geld zum Fenster raus und haben aber gar kein Geld. Wir haben kein Geld. Das ist irre. Das ist wirklich irre.
Mir fällt dieser Satz ein, das fiel mir vorhin ein bei Rosenberg, Lutz von Rosenberg und Lipinski und dem Glauben und die Christen. Und irgendwie ist das ja auch so eine Religion, diese ganze Öko-Scheiß da. Der Mensch ist von Natur aus frei, doch damit war es schnell vorbei, als unsere heilige Kirche an die Macht kam. Und wehe, wer sich seither nicht in Acht nahm. Was gut war, schrieb man ins Gebot. Die dummen Heiden schlug man tot. Die machten zu viel Ärger nur mit ihrer eigenen Kultur. Moment, jetzt kommt zum Punkt. Die Kirche, die hat Tradition. Seit vielen hundert Jahren schon lebt sie von Heuchlern und von Denunzianten. So kam's, dass bald die Scheiterhaufen brannten. Voll Christenliebe suchte man nach Hexen, die man rösten kann. Der Kreuzzug ging bis Afrika und blutrot war das Meer sogar. Das passt tatsächlich auch auf diese ganze Woke-Ideologie. Ja. Das passt genau da drauf.
Von wem kommt denn dieser feine Text?
Der feine Text ist von Robert Long aus dem Lied Jesus führt. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Wie sie das machen, wie die Kirche das auch dann gemacht hat in den 70ern, so wie sie es heute auch machen. In den 70ern, da ging auch keiner in die Kirche. Und dann hat Robert Long dazu gedichtet, die großen Kirchen stehen leer, die Jugend leider kommt nicht mehr, die Pfarrer sorgen sich um ihre Rente und wie man auch die Jugend kriegen könnte, so geben die sich progressiv und statt aus dem Korintherbrief, da predigen die sonderbar, dass Jesus auch ein Hippie war. Und genau das haben sie jetzt auf dem Kirchentag gemacht, diese verlogene Mischpoke, haben gesagt, Gott ist Black Lives Matter. Das ist genau dasselbe gewesen. Und, ja. und Deutschlands Nazi-Keulen Schwinger Nummer 1, ne? Die rennen der Kirche in die Arme, die ja übrigens auch die Ungeimpften ausgesperrt hat. Die ja. Kirche, die haben sich ja auch ganz an die Seite dieser Trümmertruppe gestellt, die wir da jetzt in der Regierung
haben. Also die haben sogar auch die Geimpften ausgegrenzt. Die haben ja ihre Tore zugemacht. Das ist das erste Mal in der Geschichte der Kirche, dass die Kirche nicht mehr fürs Volk da war. Auch total irre. Total irre.
Wirklich, wirklich, wirklich alles unglaublich. Und ich frage mich wirklich, wo es hingeht. Deshalb, also hast du denn mitbekommen, was bei Twitter passiert ist?
Nein.
Also nicht bei Twitter, sondern was Elon Musk gesagt hat. Das finde ich auch total geil. Der ist interviewt worden, also von irgendeinem linken Sender ist der interviewt worden in Amerika. Und ja, und der, so ein Typ, der total stocksteif war und versuchte jetzt irgendwie, der hatte eine ganze Besenkammer gefressen, der Typ. Also der war so steif. Und die versuchen ja diesem Musk dauernd irgendwas unterzujubeln. Und Musk ist ja einfach einer, der für absolute Meinungsfreiheit steht, für absolute Kunst und Meinungsfreiheit. Alles muss möglich sein. Also das, was auch ich denke und was unsere zeitgeistesgestörten Systemunterstützer eben nicht unbedingt wollen. Er wurde dann angesprochen und ihm wurde dann gesagt, ja, es läuft ja nicht so rund bei Ihnen. Ihnen springen ja die ganzen Abonnenten ab. Da hat er sich nach vorne gebeugt und hat gesagt, wenn Sie mir damit drohen, ihr Abonnement bei mir, also Werbung bei mir nicht mehr zu schalten, dann ist das Erpressung. Das heißt, sie erpressen mich mit Geld. Sie nehmen mir Geld weg, was ich meine Einnahmen weg, damit ich, große Unternehmen nehmen mir ihre, also geben mir meine Gelder nicht für die Werbung, ziehen sie ab, weil sie der Meinung sind, vertrete nicht deren Meinung. Das ist der Grund, warum die abwandern. Und das halte ich für Erpressung. Und da kann ich nur sagen, ich lasse mich nicht erpressen. Und dann guckt er so in die Kamera und sagt, fuck you, im Fernsehen.
Ah, und weißt du, wie das galt? Das galt doch vor allem Disney, ne? Weil ja Disney, dieser Woke-Versager-Konzern, die es geschafft haben, Filme auf den Markt zu bringen, die wirklich keiner geguckt hat, nur weil unbedingt jetzt Ariel anders aussehen muss und so. Und das galt Disney, weil Disney hat gesagt, ja, dann würden wir jetzt mal alles zurückziehen hier. Und das muss man auch noch sagen, der Grund, ich glaube, der Auslöser, wenn ich das richtig mitbekommen habe, der ganzen Geschichte war ein Statement, was auch noch falsch war. Also was da war auch noch, das war fachlich auch noch falsch. Das heißt, da ist auch wieder, die Woke-Community springt auf irgendwas auf, aber eben dadurch, dass sie so schrecklich sind und dass bei denen eben Geschwindigkeit wichtiger ist als Wahrheit, haben sie einfach was rausgetrötet und hinterher festgestellt, ja, es war jetzt blöd, das war gar nicht so. Sorry. Zwinker, Lachsmiley, hahaha.
Es ist alles total irre, ne? Aber also mich lässt das nicht, ich kann mich nicht entspannen. Nochmal, wenn die Taz nicht mehr gendert und unsere Regierung ihr Versagen beweist, und die Leute in meine Show, in meine Shows strömen, ist das trotzdem für mich kein Trost. Weil ich einfach denke, also man kriegt das schon an allen Ecken und Enden mit im Land, dass alles im Bach runtergeht. Und das
hast,
macht
du, hast du die Rede gehört von Scholz?
Nein, nein, die habe ich mit, ich habe ja die letzte von Habeck, die ja auch irgendwie gar nichts bewirkt hat. Aber
weißt du, du musst die unbedingt anhören, unbedingt. Es hat es in der deutschen Geschichte tatsächlich noch nie gegeben, was da passiert ist. Und zwar, er hat dann gesagt, irgendwie, ja, wir kriegen das alles in den Griff, da haben alle schon gelacht. Und zwar gelacht, richtig laut gelacht, richtig laut, die haben ihn echt ausgelacht. Dann sagte er, wir lassen keinen alleine. Da haben sie gelacht. Da haben die Leute so gelacht im Bundestag und es war eben nicht, das war ja deutlich zu hören, das war eben nicht die AfD jetzt, die da nur gelacht hat und die böse, böse AfD, sondern nein, sie haben, und sie haben es auch bewusst nicht gezeigt, wer alles lacht. Sie haben ihn einfach ausgelacht. Und das Irre ist das, er macht den Eindruck, als wäre es ihm völlig egal. Es ist dem völlig, es ist total irre. Du siehst ihn unbeirrt, sagt er, das ist wie Erich Mielke. Ich liebe euch doch alle. Das ist original das Gleiche gewesen. Nur da hat bei mir gerade keiner gelacht.
Ja, der, in mir nährt das den Verdacht, Achtung, Verschwörungserzählung. Ich denke dann immer, die haben irgendwelche Aufträge. Wie kann man denn ein ganzes Land so zerstören und so diesen Weg weiterfahren? Es gibt ja ein neues Wort jetzt, das heißt Zukunftsbremse. Ich weiß nicht mehr, was das vorher war.
Ja.
Kannst du das googeln? Moment. Das heißt jetzt
Zukunftsbremse.
Die Zukunftsbremse. Da ist also wer? Moment, ich muss mal eben gucken. Die Zukunftsbremse. Wo ich wieder dachte, Moment, zu.
Sie denken sich ja, das ist ja auch so ein Ding, ne? Ich glaube, ein Großteil der Menschen, die für die Regierung arbeiten, sind damit befasst,
ach so, ja,
für Scheißsituationen schöne Vokabeln zu finden.
Genau, und jetzt haben sie das nämlich umgeframed. Die Schuldenbremse klingt ja positiv. Das haben sie ja, die Schuldenbremse, also dass wir machen keine Schulden mehr und was weiß ich. Und jetzt, weil sie aufgrund ihres eigenen Versagens irgendwie nicht wissen, wie sie es weitermachen wollen, haben sie es umgeframed. Die Schuldenbremse heißt jetzt Zukunftsbremse. Mit einem Mal. Das müsst ihr mal überlegen. Schuldenbremse hat ja was Positives, Zukunftsbremse hat was Negatives.
Ja.
Das ist genau wie Sondervermögen, ist ja besser als 100 Milliarden Schulden.
Genau, genau. Ich habe auch was gefunden. Und zwar, warte mal, Sie haben, ich muss mal auch gucken, ob ich das noch finde. Sie haben, also die Grünen haben sich etwas Neues ausgedacht. Und zwar ist das eine goldene, es ist eine, so wie seine goldene Zukunftsinvestment oder irgendwie so, da ist jetzt plötzlich Gold mit da drin. Das, was sie machen, ist Gold auf jeden Fall, genau. Das ist wirklich total irre. Und dass sie sich, dass tatsächlich sich erwachsene Menschen damit, also da sieht man das, ne, dass es deren Potenzial ist, deren Aufgabe und Potenzial ist, gute Lügenworte zu finden. Da decken sie sich eins zu eins mit der DDR oder dem Nazi-Regime. Das ist eins zu eins deren Strategie. Lasst uns neue Worte ausdenken, die irgendwie dazu führen, dass wir irgendwas erreichen, was wir erreichen wollen. Ganz einfach.
Und wieder tut es mir ja so leid. Du hast schon wieder Nazi-Verbrauch gesagt. Mal gucken, ob es unsere...
Ach, verdammt.
Hat sie jetzt eine Ware wieder. Aber ich meine, ich kann das tatsächlich auch nur unterschreiben. Ich sehe das eigentlich genauso. Du siehst die Leute hier so, wie die so kuscheln, wie die so tuscheln und...
Ja.
Man macht bestimmte Sachen tatsächlich nicht mehr sagen, ob das nun Herr von Rosenberg-Lipinski einsieht oder nicht. Wenn man nicht mit den Wölfen heult, dann kann man hier manche Sachen nicht sagen. Ganze Themenbereiche werden ausgegrenzt, über die man nicht mal, da sind so viele Fallen drin, dass man gar nicht drüber spricht. Und das Schlimme ist halt eben, es gibt sehr viele, vor allen Dingen in der Kultur, die dann beim Juden auch kein Brot kaufen. Also die sagen, nee. Also ich gehe da nicht mehr hin zum Juden, ich kaufe kein Brot. Ne?
Da muss man jetzt sagen, genau, da habe ich was Schönes, wie man das ins Gegenteil umkehren kann. Und zwar beim Grünen Parteitag gab es ein Dankeschön-Plakat, wo die Grünen sich bei allen Unternehmen bedanken, die diesen Parteitag gesponsert haben. Hast du das gesehen?
Nein.
Da sind von Baugenossenschaften über die Lufthansa, Audi, da sind lauter Konzerne, denen die Grünen gerade den Hals abschnüren, sind da und treten als Sponsoren auf für den Grünen Parteitag. Und ich finde es total in Ordnung, dann zu sagen, okay, wer die unterstützt, die sozusagen für meinen wirtschaftlichen und persönlichen Niedergang verantwortlich sind, bei denen kaufe ich nicht mehr. Ich finde absolut wichtig, dass man diese Unternehmen, die auf diesem Plakat stehen, bei denen sich die Grünen bedanken für das Sponsoring, die darf man nicht mehr unterstützen. Da muss man nicht mehr kaufen. Das sollte jeder sollte dieses Plakat zu Hause haben und sollte sagen, nee, kaufe ich nicht. Ich gehe woanders hin. Gibt ja genug Möglichkeiten.
Naja, es sind zumindest die gleichen Waffen, mit denen die anderen auch arbeiten. Ne?
Das ist genau. Und wenn du das siehst, wer da alles draufsteht, ne? Das sind lauter Unternehmen. Also entweder unterstützen sie die aus Angst, weil sie Angst haben, dass sie vielleicht von dieser kleinen, schreienden, schrillen Minderheit sozusagen, dass sie von der irgendwie noch weiter gedrückt werden oder dass es einen Shitstorm gibt oder so. Da haben wir auch alle Angst vor dem Shitstorm, wo man immer sagt, was passiert denn bei dem Shitstorm? Also wenn der Shitstorm keine Basis hat, passiert mit dem Shitstorm gar nichts. Wenn es einen Shitstorm gegen Gil Oferim gibt, dann allerdings muss man sagen, dann ist der Shitstorm gerechtfertigt und hat seine Konsequenzen. Absolut richtig, so ist es halt.
Das war auch der Hammer, was da passiert ist. Das war auch wirklich der Klopper.
Totaler, wirklich. Also wie jemand, stell mal vor, der hat bewusst, vorsätzlich praktisch einen Konzern ins Elend gestürzt, nämlich die Westin-Gruppe. Und nicht nur die Westin-Gruppe, sondern auch alle anderen Hotelgruppen, die West im Namen haben. Weil nämlich hat auch tatsächlich Best Western, hat darunter auch gelitten. Und die haben auch haufenweise Stornierungen bekommen nach diesem Vorfall, wo er behauptet hat, es wäre irgendwie antijüdische Sätze gegeben. Der Mann, dem er das in den Mund gelegt hat, dass der das gesagt hätte vom Hotel, ist komplett unschuldig. Der Mann ist rausgeflogen aus dem Hotel. Der hat Morddrohungen bekommen. Der Typ, er hat in Kauf genommen, das Leben eines Menschen zu beenden und zu ruinieren für seine kleine, linke, fiese Geschichte. Dann die ganzen hier prominenten Comedians, die alle gesagt haben, oh, war und sofort geschrien haben und wir nie wieder Westin-Gruppe, nie wieder in diese Hotels. Der Mann muss in den Knast für ewig, dass er das gesagt hat zu unserem feinen Gil. Kannst mal gucken, wie viele davon sich jetzt hingestellt haben und gesagt haben, oh scheiße, da haben wir aber uns auf die falsche Seite gestellt. Wir hätten mal abwarten sollen, was dabei rauskommt. Wir haben zu schnell geschrien. Keiner mehr. Keiner
von denen. Irgendeine Politikerin, die sich entschuldigt hat, wo ich dann auch gedacht habe, warum musst du denn eigentlich deinen Senf jetzt auch gleich dazugeben aus Regierungskreisen? Warum musst du sagen, das geht überhaupt nicht, Antisemitismus, dem muss man auf den Grund gehen, was in dieser Hotelkette los ist. Und jetzt ist sie kleinlaut, hat sie sich dafür entschuldigt. Also, man ist ja schon was, aber trotzdem, die hören ja nur ein Wort wie Antisemitismus und sind gleich auf Zinne und sind gleich dabei und jagen schon die... Ja. Hundestaffeln los.
Das sind die gleichen wie bei Luke Mockridge oder wie bei Till Lindemann oder sowas alles oder auch Till Schweiger. Das sind immer gleich die als erstes schreien, als erstes krähen, sofort Geld für Opfer sammeln wollen, sowas alles. Und am Ende übrigens muss man auch mal gucken, die sich ja eingesetzt haben für die jüdische Gerechtigkeit in Sachen Gil Oferim, wie viele setzen sich jetzt eigentlich noch von denen für die jüdische Gerechtigkeit im Gazastreifen ein? Auch da, das geht so durcheinander. Ich meine, dass sie nicht untereinander alle implodieren bei den ganzen Trends und Richtungen, die sie einschlagen. Die rennen ja ständig von links nach links, so heißt es korrekt.
Von links nach links ist auch.
Genau. Und probieren da irgendwo ihre tägliche Wahrheit abzugleichen. Das ist wirklich furchtbar. Und ich denke immer, wie fühlen die sich selber, wenn die doch abends vorm Spiegel stehen und sagen, ja, ich habe für Gil Oferim mich eingesetzt, ich habe zwar nichts damit zu tun, ich war zwar nicht dabei, ich weiß zwar gar nichts, aber ich habe mich eingesetzt, so. Und jetzt, ein bisschen später, ne, 2 Jahre später plötzlich, oh scheiße, das war alles falsch und es ist auch überall dokumentiert, überall ist es zu lesen, was ich bei Facebook geschrieben habe und so. Was machen die dann? Fühlen die sich dann gut? Oder sagen sie, schwenken sie einfach um und sagen, naja, hätte ja sein können, dann war ich auf der richtigen Seite, der Gil ist halt das Arschloch jetzt.
Wir müssen da, glaube ich, Lutz von Rosenberg und Lipinski fragen, weil der muss doch eigentlich damit Erfahrung haben. Wer so viel austeilt, liegt doch bestimmt auch mal falsch, weißt du?
Aber es gibt auch welche, die einfach immer austeilen und immer Recht haben und ansonsten erklären sie uns, warum sie Recht gehabt haben.
Ja.
Apropos Recht haben. Ich hätte da noch ein wirklich wichtiges Thema, wo ich auch unsere Zuhörer bitten möchte, sich mal mit zu beschäftigen. Und zwar, du kennst nervige Werbung, ne?
Mhm.
Also Werbung, die immer überall auftaucht.
Ich weiß, was dich total genervt hat, war diese alte Oma vom letzten Jahr oder vom vorletzten Jahr.
Genau. Die alte Oma, die gesagt hat, jetzt lasse ich mich impfen und so, das war wirklich nervtötend. Aber es gibt ja auch sowas wie zum Beispiel Carglass repariert, Carglass
tauscht aus. Genau.
Es gibt es auch dann in Frankreich, wenn du im Urlaub bist, ist genau die gleiche Melodie, nur mit französischem Text. Carglass remplace, Carglass bla bla irgendwas. Also so, das ist das eine. Es gibt eine neue, sehr nervige Werbung. Und zwar ist das der Verivox. Verifox. Kennst du den Verifox? Frag mal den Verifox. Das ist so ein Fuchs. Ja, und das ist ein Vergleichsportal, um das es da geht. Und dann sind immer so Dialoge am Anfang. Zum Beispiel ein Mann sitzt irgendwo und dann sagt jemand, ja, du zahlst zu viel für deinen Strom. Und er was? Und dann kommt dieser Slogan, der sagt, frag mal den Verifox, ne, weil es ein Vergleichsportal ist. So. Jetzt möchte ich mal alle Zuhörer bitten, wenn diese Werbung kommt, mal genau hinzuhören. Ich glaube, das erste Mal, wenn der Slogan kommt, sagen sie, frag mal den Verifox und nicht Vox. Und ich glaube, sie wollen, dass wir diskutieren darüber, das ist eine Verschwörungstheorie, die ich jetzt anbringe, dass sie diskutieren, was da wirklich gesagt wird. Weil ich glaube, sie sagen einmal Fuchs und danach sagen sie Vox.
Ach.
So, und jetzt müssen wir alle hinhören bei dieser Scheißwerbung und müssen mir sagen, ob sie tatsächlich beim ersten Mal, wenn der Claim kommt, Fuchs sagen oder ob sie da auch schon Verivox sagen.
Ja, das ist eine schöne Hausaufgabe für uns alle, für mich auch. Ich glaube, ich kenne die Werbung auch. Ja, werde ich mich hinsetzen und werde berichten.
Ich könnte probieren, sie hier, ich weiß gar nicht, ob das geht. Kann man sie hier einspielen, die Werbung?
Das kann man machen.
Ist eine Mikrofonfrage. Nee, ich meine jetzt vor allen Dingen wegen Mikrofonfrage. Warte, ich probiere es.
Denn wir wollen ja diesen Podcast nicht mehr so intensiv schneiden. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das geht.
Suchst du? Wir testen es einfach.
Stromtarife vergleichen.
So. Nochmal, du musst den weiter weghalten. Du musst das weiter weghalten.
Pass auf, er sagt erst, also im ersten Slogan sagt er, was sagt der wilde Fuchs? Und danach sagt er, was sagt der Verifox? Das ist meine Theorie. Was sagt der wilde Fuchs, sagt er als erstes. Pass auf, ich mach nochmal von Anfang an. Und bitte.
Du glaubst, der Verifox kann man nur Stromtarife vergleichen.
Das zweite hat man nicht verstanden. Beim ersten Mal sagt sie eindeutig Vox.
Siehst du, und ich höre immer, was sagt der wilde Fuchs?
Also ich werde es mir auch nochmal anhören. Das ist die Hausaufgabe für die.
Ja, aber wir müssen doch auch mal ablenken und müssen mal ganz andere Themen auf den Zettel bringen. Also meiner Ansicht nach, meine Familie ist total gegen mich und sagt, sie sagt immer schon, was sagt der Verifox? Ja, weil ja die Figur auch der Verifox ist. Aber ich sag, was sagt der wilde Fuchs? Und wenn du hinhörst und denkst, er sagt wilder Fuchs, sagt er meiner Ansicht nach wilder Fuchs.
Das ist ein bisschen Agathe Bauer.
Genau so ist es. Das ist absolut Agathe Bauer.
Die gute Nachricht zum Schluss ist, wir sind ausverkauft. Am 28. Dezember sind wir ausverkauft. In der Kasematte. Und das freut mich sehr. Es freut mich total sehr. Und ich hoffe, dass dann der Umbau endlich gelaufen ist.
Ja.
Aber das letzte Mal haben wir geguckt, da sah es schon mal so aus, dass der Umbau bis dahin fertig ist. Fliesen sind gelegt, die Decke ist fertig. Ja, wollen wir sehen. Aber wenn es denn nicht ist.
Wie viel Plätze mehr gibt es denn dann jetzt da eigentlich?
Das wissen wir tatsächlich nicht genau. Deshalb haben wir nicht, damit wir nicht den Unfall von der Eröffnung, von der ersten Show, wieder haben. Denn dann, ich glaube, dass man erstmal den Raum sich dann anguckt und überlegt, wie viele Stühle gehen denn rein. Also wir haben jetzt 100 Tickets.
So. Ja, okay. Das ist gut.
Und so, vorher hatten wir 80 Tickets. Und zur Premiere im März hatten wir 120 Tickets und das waren 40 zu viel.
Es war eng.
Aber du hast das so toll gerettet. Du bist zwar die härteste Tür, aber hast das größte Herz.
Ja, so genau so sieht das aus.
Ja, Buchtipp habe ich nicht. Ach, Sibylle Berg. Remote Code Execution.
Also, RCE, Remote Code Execution, ein Werk mit einem Scheißtitel. Sibylle Berg, da habe ich keine Beziehung zu, aber ich war neulich im Buchhandel. Und wenn ich durch den Buchhandel streife, dann nehme ich einfach so Bücher und lese mal so rein. Und dann habe ich in dieses Buch reingelesen, worauf ich es dann gekauft habe. Ich habe es noch nicht gelesen, muss ich sagen. Ich habe nur die erste Seite bis jetzt gelesen und ich habe irgendwo in der Mitte mal reingelesen. Ich fand es großartig geschrieben. Ich nehme es mit in Urlaub oder in der Weihnachtszeit. Mal gucken, was ich da für Bücher noch auf Zettel habe. Aber ich werde kurz zitieren und dann versteht man vielleicht, warum ich dieses Buch gekauft habe. Das Buch, also es fängt an mit, irgendwann später liegt da ein Mann in seiner zu kalten Wohnung. Naja, Wohnung. Also Da liegt er in einem Bärchenpyjama unter einer Gewichtsdecke. Die ist neben Psychopharmaka, Single-Plattform und Alkohol ein weiter geldwerter Vorteil des code-gesponserten Massenvereinsamung. Statt eines Menschen oder Hundes decken die Leute sich eben mit kiloschweren Textilien zu. Sie nennen es Kuscheln. Der Mann in seiner zwangsbelüfteten ökologisch grünen Unterkunft steht kurz vor dem Erwachensimpuls, den Nanoboots dem betreffenden Gehirnareal gegeben werden. Sie sind noch nicht genau die kleinen Biester. Ab und zu läuft etwas schief, aber der Moment des Halbschlafs ist stets ein somnambules Fest wie das Leben, das wir feiern sollten. Ich habe gedacht, wenn ein Buch so anfängt, dann möchte ich wissen, wie das weitergeht.
Sehr schön. Zu meinem Bedauern muss ich sagen, also bedauern nicht, aber ich habe auch so eine Decke.
Ja, ich habe so unter so einer Decke auch mal geschlafen. Das geht ganz gut eigentlich.
Ja, das schläft man. Weil ich meine, der Zuschauer, der sich das jetzt hier anguckt, weil man diesen Podcast ja bei YouTube gucken kann und nicht wie sonst nur hören, wird feststellen, dass ich dauernd hin und her zappel. Ich gehe nämlich dauernd runter und gehe wieder rauf. Und und diese Decke, wenn ich so schlafe ich auch, wenn ich diese Decke benutze. Die benutze ich aber immer nur so eine Stunde oder zwei Stunden für den Mittagsschlaf.
Ja, aber da funktioniert sie, ne?
Ja. Ja, mein Lieber. Schönes Buch, muss ich sagen. So. Hört sich auch spannend an. Sag Bescheid, wenn du es gelesen hast.
Ja, das wird wahrscheinlich erst im Sommer sein. Aber ich fand einfach diesen Einstieg, der war schon mal so, dass man wissen möchte, wie es weitergeht.
Ich möchte sowieso wissen, wie es weitergeht. Überhaupt.
Wir möchten alle wissen, wie es weitergeht.
Ich sende ganz liebe Grüße aus Erfurt. Wir fahren heute nach Freiburg und nehmen diesen Podcast mit und schalten den nachher online. Der ist heute total aktuell.
Und wer wissen will, wie es weitergeht, fragt einfach den wilden Fuchs. Was sagt der Fuchs?
Den Very Fox. Wir werden sehen. Tschüss.